Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ich sag Japan. Woran müssen Sie dann denken? Vielleicht Sushi? Tatsächlich war Japan lange Zeit ein Land, in dem mehr Fisch als Fleisch konsumiert wurde. Aber das ändert sich seit einigen Jahren. Und das nicht nur, weil sich die Geschmäcker vielleicht verändert haben, sondern auch wegen der Auswirkung des Klimawandels und der Tatsache, dass die Meere teils überfischt sind. Aber es gibt einige Japanerinnen, die das Fischereiwesen neu beleben wollen. Michaela Fieser hat sie getroffen.
Die japanische Ise-Halbinsel ist oft felsig und schroff. Draußen auf dem Pazifik treibt der Wind die Wellenberge immer höher. Dazwischen taucht für mehrere Sekunden der Kopf einer Frau auf, um dann schnell wieder zu verschwinden. Sie gehört zu den Ama. Seit Jahrtausenden tauchen sie an Japans Küsten nach den begehrten Abalone-Muscheln. Ethnologen vermuten, dass die Frauen einst als Meeresnomadin nach Japan kamen und sich dann entlang der Küsten ausbreiteten.
Ich war den ganzen Vormittag über tauchen. Hier in der Nähe des Festlandes sind die Wellen flach. Aber dort, wo ich hinschwamm, ist der Pazifik grau und die Wellen waren ganz schön heftig.
Aiko Ono stärkt sich an einem Café im Toba Sea Folk Museum, bevor sie am Nachmittag auf ihren zweiten Tauchgang geht. Die 39-Jährige ist sehnig, die täglichen Tauchgänge zehren an ihrem Körper. Aiko arbeitet präzise. Sie taucht für eine Stunde und 10 Minuten. Dabei verbringt sie jeweils genau 40 Sekunden unter Wasser, sucht Abalonen, kommt hoch, holt Luft, taucht wieder ab. Mit einem Nebenjob in der PR-Abteilung des Rathauses kann sie gut von den Muscheln leben, die sie auf den Felsen unter Wasser aufsammelt.
Wenn ich auf dem Wasser bin, fühlen sich mein Herz und mein Körper eins mit dem Meer. Ich schmelze regelrecht ins Meer. Ja, manchmal überkommt mich dieses Gefühl.
Normalerweise gibt eine Mutter das Handwerk der Arme weiter an ihre Tochter. Doch wandern immer mehr der jungen Frauen in die Städte ab. 1972 lebten noch über 4000 Taucherinnen in der Gegend von Toba, eine Küstenstadt südlich des Schreins von Ise. Heute sind es nur noch rund 500. Aiko hat den umgekehrten Weg gewählt. Sie ist ursprünglich aus Tokio, hat studiert und merkte irgendwann, dass sie viel glücklicher ist, wenn sie Zeit am Meer verbringt. Als man vor 5 Jahren in Toba Frauen suchte, um die aussterbende alte Ama-Tradition zu lernen, meldete sie sich. Es war eine Bauchentscheidung. Heute ist sie eine von 2 jungen Ama-Taucherinnen in Toba und Umgebung. Alle anderen Frauen sind weit über 70 Jahre alt. Ihr jahrtausendealter Umgang mit dem Meer scheint langsam zu verschwinden. Nur wenige machen die Ausbildung wie Aiko.
Sie nannten es Training, aber vom ersten Tag an war die Ansage, tu es. Es gab keine Vorübung. Wir gingen zusammen schwimmen. Schau da runter, sagten sie und nahmen mich mit aufs offene Meer. Ein Tag nach dem anderen. Und wie man dort Abalonen findet, das ist der wirklich schwierige Teil. Wie man sie aufliest und so, all das brachten sie mir bei. Denn von oben kann man nichts erkennen. Das alleine hat 3 Jahre gedauert.
Nicht viel hat sich in all den Jahrhunderten am Leben der Ama geändert. Noch immer benutzen Frauen wie Aiko keine Sauerstoffgeräte. Sie befolgen strenge Regeln, nehmen nur Muscheln einer bestimmten Größe. Ist das Wasser zu unruhig, sehen sie es als Zeichen dafür, dass die Meeresgeschöpfe eine Pause brauchen. Und nie würde eine von ihnen mehr vom Meer nehmen, als ihr angeboten wird.
Wir sagen nicht, dass wir die Muscheln nehmen, sondern dass sie sich uns anbieten.
Heute tragen die Ama Neoprenanzüge zum Tauchen. Aber es wurden viele Diskussionen ausgetragen, ob diese Schutzanzüge überhaupt Ama-tauglich seien. Dagegen sprach, dass der Schutz vor der Kälte des Pazifiks die Ama dazu verleiten könnte, nach mehr Muscheln zu tauchen, als ihnen zusteht. Denn eines haben sie über die Jahrtausende im Wasser gelernt und weitergereicht. Wer in einer Saison zu viele Muscheln sammelt, wird in der nächsten weniger vorfinden.
Es ist für mich überlebensnotwendig, meine Gefühle unter Kontrolle zu haben. Ich mag zu starke Emotionen nicht. Wenn ich zu viel Abalonen nehme, das fühlt sich nicht gut an.
Auf der anderen Seite Japans, im Westen auf der Noto-Halbinsel, liegt das kleine Städtchen Ogi. Es geriet in den letzten Jahren in die Schlagzeilen wegen einer gigantischen Statue vom Ika no Kingu, dem König der Tintenfische. Für deren Bau wurden Covid-Hilfsgelder benutzt. Statt das Geld ins Gesundheitssystem zu stecken, nutzten die Lokalpolitiker es, um den Tourismus anzukurbeln. Die Statue ist 13 Meter lang, pink, und jeder kann in den Mund des Tintenfischs kriechen und ein Selfie schießen. Gleich neben dem Tintenfischkoloss ist eine Mall entstanden, in dem Tintenfischprodukte angeboten werden. Einst war die Noto-Halbinsel für ihren Tintenfischfang bekannt. Im offenen Meer vor Noto liegt das besonders fischreiche Yamato-Tai, eine Tiefseehochebene. Die Fischer von Noto erschlossen sich dieses Fanggebiet Ende des 19. Jahrhunderts und investierten in moderne Hochseeboote mit Kühlanlagen. Der kleine Hafen lieferte bald die drittgrößte Menge an Fischen in ganz Japan. Und die Fischer aus Ogi investierten mehr, bauten noch modernere Schiffe. In den 70er Jahren erreichten sie so sogar die Fanggebiete Neuseelands und von Peru. Sie nannten sich Pioniere und träumten von mehr. Dann wurde der Treibstoff teurer und sie fischten wieder lokaler mit derselben Intensität, was das Meer nicht verkraftete. Heute gibt es kaum noch Tintenfische und Fischer in der Region. Die Touristen sollen jetzt für das Einkommen der Menschen von Ogi sorgen.
Die Meerestemperaturen sind gestiegen, es gibt also weniger Fische und der Lebensstil der Menschen hat sich geändert. Die Leute mögen die Gräten in den Fischen nicht mehr.
Herr Jiro Kawabe ist Marketingleiter der Kleinfischereigenossenschaft von Kurobe, 2 Stunden nördlich der Halbinsel Noto. Hier gibt es keine gigantische Tintenfischstatue. Touristen verirren sich selten hierher. In der Auslage werden einige lokale Fische gefroren, getrocknet, in Dosen und frisch angeboten. Dennoch gibt es kaum noch Menschen, die hier vom Fischfang allein leben können. Es lohnt sich nicht mehr. Es liegt nicht nur an der globalen Erwärmung, wie Herr Jiro Kawabe sagt, oder an der Überfischung der Weltmeere. Fisch ist vielen Japanern schlicht zu kompliziert geworden. Die ehemaligen Fischer arbeiten stattdessen in der nahegelegenen Reißverschlussfabrik, mit geregelten Arbeitszeiten und ohne die Abhängigkeit von der Natur.
Anders als beim Fleisch ist der Fisch saisonal. Es ist eine natürliche Nahrungsquelle. Eigentlich großartig und man muss Glück haben, um einen guten Fisch zu ergattern. Aber wenn man den Fisch mit dem von vor 30 Jahren vergleicht, so haben wir heute nur noch die Hälfte der Tintenfische von damals und sie schmecken auch nicht mehr so gut wie einst.
Was der Marketingleiter des Fischgeschäfts mit seinem persönlichen Geschmack beschreibt, lässt sich statistisch für ganz Japan belegen. Das Land hat seinen Fischkonsum deutlich reduziert. Seit dem Jahr 2011 wurde im Land des Sushis zum ersten Mal mehr Fleisch als Fisch verspeist. Seit Covid hat sich der Trend sogar verschärft. Nicht auf Quantität, sondern auf Qualität setzen dagegen die 4 Fischer von Hashinkai auf Japans Insel Hokkaido. Der Bestandteil ihres Firmennamens Hashin bedeutet eine Botschaft mit dem Herzen aussenden, kann aber auch das Schwarmverhalten der Fische bedeuten. Alle 4 Fischer stammen aus Fischerfamilien und wollen den wahren Wert der Fische wieder an ihre Kunden vermitteln, den Respekt vor einem anderen Lebewesen und wünschen sich damit auch dem Beruf des Fischers eine Zukunft zu geben.
Es begann mit den Flundern. Sie wurden viel zu billig verkauft. So geht das nicht weiter, dachten wir. Und wie sollen wir unter diesen Umständen unseren Kindern jemals dieses Handwerk weiterreichen?
Shota Asano ist Anfang 30 und sein erstes Kind wurde vor 2 Jahren geboren. Es ist Lachssaison und er verpackt den Lachsfang der letzten Nacht. Die Fische werden direkt an ein Hotel in Tokio geschickt, anstatt in Hokkaido an den Großmarkt. Hashinkai bauen ihr Netzwerk direkt mit den Kunden und Konsumenten auf. Seit Asano und seine Mitstreiter nicht mehr nach Menge, sondern Qualität gehen, hat sich seine Zufriedenheit geändert. Auch wenn der Job genauso knochenhart und gefährlich wie immer ist. Die 3 fehlenden Finger an seiner rechten Hand zeugen davon.
Anstatt den Fisch aus dem Meer an Land zu holen, haben wir gelernt, ihn schon auf dem Boot auszuwählen. Wenn wir merken, ein bestimmter Fisch hat Potenzial, dann schicken wir den direkt an die richtigen Kunden. Und wir wollen von denen dann auch hören, ob sie damit zufrieden waren. Ob dieser Fisch aus welchem Grund nicht ideal war. Ich glaube, wir lernen mehr von der Kritik der Kunden über den Fisch. Wir begrüßen Kritik. So lernen wir weiter.
Die vier Männer mussten auch neue Methoden der Fischpräparierung lernen, wie das Ikejime, bei dem man mit einem langen Draht das Rückenmark des Fisches vom Gehirn trennt, damit er länger frisch bleibt.
Ich freue mich jeden Tag auf meine Arbeit. Früher ging es nur darum, so viele Fische wie nur möglich rauszuholen. Jetzt schauen wir uns den Fisch an, die Qualität, denken über seinen Geschmack nach. Das bringt mehr Zufriedenheit. Wir wollen etwas hinterlassen für die Welt. Manchmal ist es schwer als Fischer, aber ich möchte zufrieden sein.
In den vergangenen 30 Jahren hat sich die Zahl der Fischer in Japan um 60% reduziert. Wer unter den jetzigen Bedingungen weiter in diesem Feld tätig sein will, muss oft umdenken, sich von den traditionellen Strukturen verabschieden, denn die haben dazu geführt, dass es vielerorts gar keine sicheren Fanggründe mehr gibt. Eine davon ist Rimi Tanaka. Als Kind träumte Rimi davon, Fischerin zu werden, aber ihre Eltern erlaubten es ihr nicht. Es war die Zeit des Abschwungs in der Fischereibranche. Fischerfamilien fanden keine Arbeit mehr, zogen weg. Dann mussten Schulen und Kindergärten in ihrem Dorf schließen. Es wurde still.
Ich würde gerne die Fischerei ausbauen, sodass mehr Menschen mit Kindern hier eine Arbeit finden und bleiben. Im Moment denken noch alle, dass man davon nicht leben kann und ziehen weg.
Rimi arbeitet mit fest installierten Netzen in ihrer Bucht. Sie testet verschiedene Fangmethoden, die auch Frauen, die weniger stark sind als Männer, ausüben können. Und dass nur Fische in dieses Netz gehen, die sonst nicht auf dem Markt angeboten werden, stört sie nicht. Da es in Japan mittlerweile mehr Haustiere als Kinder gibt, bietet sie die Fische als Tierfutter an, das aber auch Menschen essen können. Ihre Eltern finden es mittlerweile okay, eine Tochter als Fischerin zu haben.
Ich verdiene nicht viel Geld, aber reicht es nicht aus, gerade genug zu machen, um zu überleben? Ist es nicht gut, so wie es gerade ist? Mir liegt am Herzen, dass die Menschen diese Art von Arbeit fortsetzen. Wenn wir das hier nicht weiterführen, wird in Zukunft niemand mehr hier leben. Natürlich gibt es größere Probleme, die chinesischen Fangflotten, die den Ozean überfischen, aber auch lokale Fischer, die sich zu viel nehmen. Gegen all das kann ich nichts tun. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass sich jeder an gewisse Regeln hält, denn sonst wird es schwierig für alle anderen.
Tanaka arbeitet zusammen mit der Firma Gate in Tokio, die ihr Fischfutter über die sozialen Medien in ganz Japan anbietet. Mit ihren Angestellten verbringt sie mehr Zeit mit dem Verpacken und Versenden als mit dem Fischen. Sie hat eine Nische gefunden und so läuft es ganz gut und sie hat immer noch mehr Pläne. Sie möchte noch mehr Fangmethoden lernen, die auch Frauen ausüben können und nebenbei ihren Ort vermarkten, ganz behutsam.
Ich träume davon, hier eines Tages einen Naturthemenpark zu eröffnen. Besucher kommen, lernen Fischen und Muscheln sammeln. Es gibt nicht viel zu tun, als einfach am Meer zu sein. Nicht so viel Struktur bauen, einfach da sein.
Michaela Fieser war einfach da, in Japan und hat die Fischereikultur dort kennengelernt.